HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Also Frugalismus aus meiner Sicht ist das Ziel, das bestmögliche Leben für sich zu gestalten, also happy zu sein und gleichzeitig aber auch effizient mit Geld umzugehen, weil Geld einfach Freiheit ermöglichen kann. Das ist für mich Frugalismus, also effizient ein glückliches Leben erreichen.
Florian Wagner ist einer der Protagonisten des Frugalismus in Deutschland. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie einfach und bescheiden. Zugleich sind Frugalisten auch extrem sparsam.
Also ich hatte schon immer eine Faszination für Geld. Ich habe mit 15 die ersten Aktien gekauft, ohne viel Ahnung zu haben. Und ich wusste aber gar nicht, warum möchte ich eigentlich viel Geld? Weil 3 Yachten machen mich nicht glücklich, das wusste ich schon.
Dann stieß der heute 35-jährige Stuttgarter auf die noch kleine Bewegung der Frugalisten, die sich vor rund 15 Jahren in den USA entwickelte. Frugalisten, das sind vor allem junge Menschen, die aus dem Hamsterrad der Arbeitswelt aussteigen wollen, indem sie viel Geld ansparen, um möglichst früh finanziell unabhängig zu sein. Auch Elisa Offhaus gehört zu ihnen. Begonnen hat die heute 32-jährige Lehrerin damit, als ihr erstes Einkommen auf dem Konto lag.
Ich habe damals mal so ein Vision Board gemacht und da habe ich einen roten Tesla draufgeklebt, weil ich gedacht habe, auch irgendwann möchte ich mir mal einen Tesla kaufen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, aber du könntest dir auch keinen Tesla kaufen und von dem Geld einfach auch leben.
Ähnlich war es bei Oliver Nölting.
Ich war vorher so ein bisschen in dieser Konsumlogik gefangen, so von unserer Gesellschaft, die einem immer vorgibt, um ein glückliches Leben zu führen, muss man so bestimmte Produkte und Dienstleistungen kaufen. Und damals war ich natürlich Student, also ich hatte nicht viel Geld zur Verfügung, aber ich habe mir dann schon überlegt, na, welches Handy kaufst du dir jetzt als nächstes und wenn du dann dein erstes Gehalt hast, welches Auto leistest du dir davon? Also ich habe eben gedacht, ein glückliches Leben, um das zu führen, muss ich die richtigen Produkte und Dienstleistungen kaufen. Und Frugalismus war dann sozusagen genau die Gegenidee dazu. Glück kommt einfach von innen. Du wirst nie Glück kaufen können.
Der heute 33-jährige Nölting sah bei seinen Bekannten, wie mit den Einnahmen auch die Ausgaben permanent stiegen.
Mir war das ja bewusst, dass das vielleicht nicht so der richtige Weg ist und man immer gut hinterfragen sollte, wofür gebe ich mein Geld aus, macht mich das wirklich glücklich? Und dadurch haben sich eigentlich meine Ausgaben nach dem Studium überhaupt nicht erhöht.
Florian Wagner hat 4 Jahre als Ingenieur in der Autobranche gearbeitet. Als ihm der Bürojob zu langweilig wurde, hat er sich selbstständig gemacht. Heute verdient er sein Geld vor allem mit der Beratung von Unternehmen bei der Erstellung von Websites und der Suchmaschinenoptimierung. Auch wenn sein Vermögen mittlerweile rund 350.000 Euro erreicht hat, ist er nach wie vor bei seinen Ausgaben vorsichtig.
Bei größeren Anschaffungen, die kaufe ich nicht sofort, sondern da warte ich 30 Tage und wenn ich die dann immer noch sinnvoll und gut finde, dann kaufe ich sie. So konnte ich einfach bei mir so ein paar Fehlkäufe reduzieren.
Die durchschnittliche Sparquote der Deutschen liegt gerade mal bei 10%. Frugalisten wie Oliver, Elisa oder Florian erreichen zum Teil eine Sparquote von 50% oder 70%. Ein bescheidener Lebensstil führt bald dazu, dass der Kontostand steigt.
Wenn du eben dein Geld sparst und eben versuchst, nicht so viel auszugeben und das anlegst, dann hast du am Ende mehr Freiheit und mehr Wahlmöglichkeiten, weil du vielleicht früher in Rente gehen kannst oder deinen Job auf eine Teilzeitstelle reduzieren kannst. Oder du bist auch einfach nicht so erpressbar, wenn dir dein Job nicht mehr gefällt, kündigst du. Vermögen eröffnet einfach immer Wahlmöglichkeiten.
Es geht ja gar nicht mal unbedingt darum, wahnsinnig viel Geld zu verdienen, sondern auch wirklich sparsam zu leben. Aber wenn wir jetzt bei dem Sparsamen sind, dann sind wir eigentlich bei dieser protestantisch-kalvinistischen Ethik. Da geht es ja tatsächlich auch um diese Sparsamkeit. Und das können wir jetzt sagen, erlebt quasi eine Renaissance in den Frugalismus.
Sagt Jörg Häuser von der katholischen Stadtkirche Frankfurt. Julia Dinkel vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau diagnostiziert.
Das trifft natürlich auch den Zeitgeist aktuell, denn wir wissen ja alle, dass wir über unsere Ressourcen leben und unser Konsumverhalten dringend überdenken müssen. Und ein einfacherer Lebensstil kann natürlich der Weg dorthin sein.
Der einfache Lebensstil, der Konsumverzicht, korrespondiert bei den Frugalisten mit möglichst erfolgreichen Strategien der Geldanlage. zum Beispiel mit Immobilien oder Aktienfonds.
Ich fände es dann auch wünschenswert, dass, wenn ich mein Geld anlege, ich eben nicht nur rein auf die Rendite achte, sondern eben auch darauf, ob meine Geldanlagen nachhaltig sind, also sozial wie ökologisch, und ich eben auch mit gutem Gewissen investieren kann.
Die Strategie von Florian Wagner: möglichst hohe Rendite bei nicht zu riskanter Anlage.
Immer eine Cash-Reserve auf dem Girokonto, aber alles, was darüber hinausgeht, das in zum Beispiel Aktien-ETFs, also auch kein Aktiengezocke, sondern breit gestreut über Länder, über Branchen. Kryptowährung, wer sich damit auskennt und ist damit schon besser gestellt als die Mehrheit.
Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer.
Bei mir ist es so, ich habe natürlich unterschiedliche Ziele mir gesetzt. So ein Vermögen von 2 Millionen Euro, das ist so mein erster Meilenstein, den ich erreichen möchte. Ich glaube, es klappt jetzt sogar schneller, als wäre ich in meinem Bürojob geblieben. Diese Geldkomponente, das ist auch nachher Handwerkszeug. Ich beschäftige mich 20 Minuten im Monat mit meinen persönlichen Finanzen. Das reicht.
Frugalisten sind ein Teil der sogenannten Generation Y, Menschen zwischen 25 und Ende 30. Eine Generation, die nicht mehr unreflektiert dem folgt, was man als protestantisches Arbeitsethos bezeichnen kann.
Klassisch ist das protestantische Arbeitsethos ja das, was wir alle auch im Rückenmark über Eltern und Großeltern vermittelt bekommen haben, nämlich die Pflicht zur Arbeit, dass Arbeit im Mittelpunkt des schöpferischen Tuns auch steht.
Pfarrerin Nicole Beckmann ist in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zuständig für den Bereich Arbeit und Wirtschaft.
Klassisch ja bei Luther angelegt im 16. Jahrhundert, wo er Arbeit als etwas entfaltet, das eine von Gott gestellte Aufgabe ist. Das heißt, Arbeit hat etwas mit meinem Verhältnis zu Gott und mit meinem Weltverhältnis zu tun.
Bis in die frühe Neuzeit blickten die herrschenden Schichten, also Adel und Klerus, mit Verachtung auf Menschen, die für ihr Überleben arbeiten mussten. Martin Luther wertete dagegen die Arbeit auf. Arbeit ist für ihn Gottesdienst. Arbeit wird zum zentralen Stellenwert des evangelischen Weltverständnisses.
Wenn jemand arm ist, hätten katholische Christen damals gesagt, dann gibt man ihm aus Barmherzigkeit etwas zu essen, eine kleine Spende. Und Calvin sagt, dann gibt man ihm Arbeit. Das alles sollte bei Calvin zur Ehre Gottes geschehen.
Traugott Jänichen ist Professor für christliche Gesellschaftslehre an der Ruhr-Universität Bochum. Er weist auf einen wesentlichen Unterschied zwischen dem evangelischen und dem katholischen Verständnis der Arbeit hin.
Diese Grundlinie, dass man für sich selbst verantwortlich sein muss, ist gerade im Vergleich zum Katholizismus ein Unterschied. Und das ist sicherlich auch an manchen Stellen problematisch, weil es leicht zu einer Arbeitsverherrlichung führen kann. Die Tendenz zu einer Überhöhung der Arbeit ist in diesem protestantischen Ethos immer mal wieder hervorgetreten.
Gegen diese Mischung aus Pflichterfüllung und Überhöhung der Arbeit wendet sich ein Teil der jüngeren Generation.
Grundsätzlich ist das etwas, was etwas mit diesem Wandel in der Generation Y und Z zu tun hat, nämlich mit dem Wandel von der klassischen protestantisch geprägten Haltung, die heißt, lerne, spare, leiste was, dann bist du, kannst du, hast du was. Das ist so das, was meine Großmutter mir vielleicht noch gesagt hätte. Insofern ist das erstmal eine Reaktion, die auch mit dem Bedürfnis nach Sinn zu tun hat.
Das alte Arbeitsethos war unter anderem gekennzeichnet durch Fleiß, Pflichterfüllung, Gehorsam gegenüber dem Vorgesetzten. Das Neue ist eher geprägt von Kooperation, Kreativität, Partizipation und von dem Wunsch, eine sinnvolle Tätigkeit auszuführen.
Wann immer gefragt wird danach, was Menschen wichtig finden an ihrer Arbeit und sie das ranken müssten, dann taucht das Geld immer deutlich unter Aspekten wie es muss interessant sein, gute Kolleginnen und es muss sinnvoll sein auf. Das heißt also, es hat definitiv seine Wertigkeit verändert.
Die Psychologin Tatjana Schnell ist Professorin an der Universität Innsbruck und an der School of Theology, Religion and Society in Oslo. Rund 70% der Generation Y würden Abstriche beim Gehalt machen, wenn sie dafür eine sinnvolle Tätigkeit ausüben könnten.
Ich glaube, das ist für mich schon ziemlich weit oben, weil ich mich dadurch motiviere, weil man verbringt ja so viel Zeit in der Arbeit. Und dann möchte ich natürlich was machen, was mir gefällt.
Birgit Faus, Anfang 30, arbeitet bei dem evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt.
Und ich glaube halt auch, dass es ein Teil von der Identität wird oder womit ich mich halt identifiziere, wenn ich mich bei irgendjemandem vorstelle und ich sage, ich arbeite im Online-Marketing für eine NGO, dann fühle ich mich mehr repräsentiert, als wenn ich sagen würde, ich arbeite im Online-Marketing für Zalando irgendwie. Also für mich persönlich hat das halt einen hohen Stellenwert. Wahrscheinlich auch, was die anderen Leute dann von einem denken.
Dass junge Menschen sich heute gezielter und bewusster eine Arbeitsstelle aussuchen können, liegt auch an veränderten Rahmenbedingungen, meint Jörg Häuser von der katholischen Citykirche in Frankfurt.
Wenn ich Rahmenbedingungen sage, meine ich vor allen Dingen die Möglichkeiten, die heute auf dem Arbeitsmarkt bestehen. Wenn man da jetzt mal die blanken Zahlen miteinander vergleicht, dann können wir sagen, dass wir heute etwa nur die Hälfte bis ein Drittel der Arbeitslosen haben, wie wir das noch vor etwa 15 bis 20 Jahren hatten. Das sind natürlich dann andere Bedingungen für diese Generation.
Allerdings muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass für diese mehr Freiheit und Sinnhaftigkeit jedoch auch ein Preis gezahlt werden muss, nämlich der Preis von teilweise unsicheren Jobs, sich stetig wandelnden Voraussetzungen oder eben, dass die Arbeit teilweise eben auch entgrenzter wird.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Dinkel. Und die Sinnforscherin Tatjana Schnell weist darauf hin, dass man gerade in der jüngeren Generation selten auf geschlossene Weltbilder stößt, wie sie beispielsweise die Religionsgemeinschaften lange vorgegeben haben.
Wir sehen, dass wir alle heute gefordert sind, Werte, die wir haben oder unsere Haltungen auch zu hinterfragen. Wir versuchen das, was an möglichen Werten vorhanden ist, auch zu überprüfen, ob das für uns passt. Wie soll ich darüber entscheiden, was für mich passt? Und der Hauptmaßstab dafür ist letztendlich, es scheint so zu sein, wenn wir gucken, wie Menschen heute entscheiden, wie es sich für mich anfühlt. Und das ist was ganz anderes als so eine Pflichtethik.
Jede und jeder sucht den Sinn in der Arbeit nach eigenen individuellen Maßstäben.
Das heißt nicht unbedingt, dass wir alle Egoistinnen geworden sind, sondern wir sind quasi gezwungen zu wählen bezüglich unserer Haltungen, unserer Ethik, unserer Einstellung.
Der Religionssoziologe Peter Berger charakterisiert unser gegenwärtiges Denken mit dem Begriff Imperativ der Häresie.
Häresie hat ja mal bedeutet, das waren die, die selber gewählt haben, eine Meinung gewählt haben und nicht geglaubt haben, was die Kirche vorgibt. Und das war ja ganz schlimm, aber heutzutage sind wir so sozialisiert, dass wir eben selbst entscheiden können, was wir glauben wollen. Und wir müssen es sogar. Und das wirft uns auf uns selbst zurück.
Wenn die Arbeit sinnstiftend und einem sehr wichtig ist, bringt das Gefahren. Das weiß auch Birgit Faus von Brot für die Welt. Gerade jetzt mit dem Krieg in der Ukraine hat sie bei sich selbst beobachtet.
Sicher denke ich mir dann so, okay, ich bleibe jetzt lieber noch eine Stunde länger am Schreibtisch, weil das bedeutet halt auch, dass wir dadurch mehr Spenden einnehmen können. Also das mache ich dann gerne und ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir persönlich, dass wenn mir eine Sache wichtig ist, klemme ich mich halt dahinter und brenne dann auch dafür und dass es da schwerer ist, eine Grenze zu ziehen auf jeden Fall.
Deswegen spreche ich auch immer von der dunklen Seite der sinnerfüllten Arbeit.
Tatjana Schnell gilt als eine der führenden Wissenschaftlerinnen der Sinnforschung.
Wir tendieren dazu, in einer Arbeit, die wir sinnvoll finden, die Grenzen nicht so klar zu setzen zwischen Privatleben und Arbeitsleben. Und das ist natürlich ganz toll, wenn wir eine sinnvolle Arbeit haben. Und das haben nun mal nicht alle. Deswegen sind vor allem Menschen, für die die Arbeit sogar ihr Lebenssinn ist, sind die bereit, auch so viel da reinzustecken, dass sie sich selbst ausbeuten.
Leidenschaft kann auch etwas sein, das Leidenschaft.
Merkt die Kasseler Pfarrerin Nicole Beckmann an.
Wenn diese Identifikation und auch die Sinnstiftung ins Extreme neigt. Deshalb ist für uns als Kirchen auch wichtig, was ist denn eigentlich gute Arbeit? Und gute Arbeit ereignet sich immer dann, wenn die Beziehung eines Menschen in seine Umwelt hinein genauso dauerhaft gesund erhalten wird wie die Beziehung zu sich selbst.
Neben der Sinnhaftigkeit der Arbeit haben Forschungen von Tatjana Schnell noch weitere Prioritäten bei jungen Menschen festgestellt.
Da geht es eben darum, dass sie einmal sagen, sie möchten nicht, dass die Arbeit das gesamte Leben besetzt und es alles nur um die Arbeit sich dreht. Also diese Balance zwischen verschiedenen Lebensbereichen, in der die Arbeit eine sein soll, ist ganz wichtig. Und damit geht eben einher, dass sie sich schon dessen bewusst sind, was sie sonst noch möchten vom Leben.
Ich habe sehr bewusst mich dafür entschieden, einen Job zu ergreifen, der mir persönlich sinnhaft erscheint.
Lena Monshausen arbeitet bei dem katholischen Hilfswerk Miserior.
Gleichzeitig ist natürlich auch immer mitschwingend, dass das sehr absorbierend sein kann, dass es einen sehr einnimmt, wenn man emotional eben so sehr involviert ist. Und da geht es gar nicht unbedingt nur um das zeitliche Engagement, sondern auch ganz stark um das Emotionale.
Lena Monshausen setzt auch, wie ihre Kollegin Johanna Jung, bewusst Grenzen, um sich von den manchmal belastenden Themen ihrer Miserior-Arbeit nicht zu sehr einnehmen zu lassen.
Ich merke auch, dass es gerade in unserer Generation immer wichtiger ist, das eben auch trotzdem zu trennen. Also dass man sagt, es ist jetzt auch nicht mehr cool zu sagen, ich habe 100 Überstunden, sondern dass man sagt, es ist mir auch wichtig, noch meine anderen Interessen zu haben, weil auch das einem natürlich auch den Blick gibt, dass eben auch Gesellschaft noch viel mehr ist, als das, was wir hier erleben.
Doch die so wichtige Trennung zwischen Beruf und Privatbereich ist in den vergangenen 2 Jahren bei vielen verloren gegangen. Nicole Beckmann.
Was wir aber schon spüren, ist, dass es sich abzeichnet, dass Corona für die Arbeitswelt ein durchgängiger Kulturkatalysator ist. Was Corona macht, ist in den Betrieben, in den Institutionen einen Wandel hinsichtlich der Arbeitszeiten des Arbeitsortes und daraus folgend auch einen Wandel der Kommunikation, der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit und natürlich dann auch der Betriebs- und Arbeitsorganisation erzeugt.
Ja, dann verschwimmt es dann vielleicht auch gerade jetzt im Homeoffice das Privatleben und die Arbeit immer mehr zueinander. Aber ich glaube, das lässt sich halt in unserem System fast nicht umgehen, irgendwie, dass Arbeit und Privatleben auch immer mehr verschmilzt.
Wie für Birgit Faus ist für viele, die im Büro tätig sind, die Pandemiezeit auch mit einer Arbeitsverdichtung verbunden.
Wenn wir sehen, ich kann an einem Tag ohne Probleme 4 bis 5 Zoom-Konferenzen machen an 3 Orten, die hätte ich analog nie machen können. Das ist aber nicht nur ein Können, sondern das ist auch ein Müssen. Homeoffice ist für manche ein Segen und für manche ein Fluch.
Ich habe halt auch das Gefühl, dass ich sehr viel mehr arbeite im Homeoffice als jetzt im Büro, weil zum Beispiel heute bin ich mal wieder seit langem im Büro und dann quatscht man dann mit allen möglichen Leuten und im Homeoffice stehe ich aus dem Bett aus, dusche mich kurz und dann sitze ich da den ganzen Tag und mache mir mal kurz einen Tee oder so, aber es ist auf jeden Fall dichter getaktet.
Birgit Faus von Brot für die Welt hat bei sich beobachtet, dass sie im Homeoffice intensiver arbeitet als im Büro, auch ohne Kontrolle durch einen Chef.
Man denkt sofort, bestimmt denkt man, ich tue jetzt nicht genug oder so. Da habe ich auch schon oft mit den anderen drüber geredet. Also eigentlich ist man da disziplinierter zu Hause als hier, weil man denkt, die anderen denken bestimmt, ich mache nicht genug oder so.
Naja, das ist ja gerade der Pfiff an der protestantischen Arbeitsethik, dass das funktioniert, auch ohne dass es kontrolliert wird.
Gerhard Wegner ist evangelischer Theologe und Sozialwissenschaftler.
Wenn ich glaube, dass Gott das von mir erwartet, dann ist das eine innere Instanz, mein von Gott geformtes, im Glauben geformtes Gewissen, was mich dazu zwingt, eine gute Arbeit zu leisten. Das muss mir kein Chef sagen, dass ich das machen muss, sondern das tue ich eben säkularisiert dann als Selbstzweck.
Das Homeoffice ermöglicht vielen Menschen ein selbstbestimmteres Arbeiten.
Menschen können dann besser arbeiten, wenn sie sich selbst steuern können, wenn sie selbst Wirksamkeit erleben können. Das funktioniert besser, weil die Selbstregulierung dann sehr viel befriedigender ist. Dann kann es sogar sein, dass selbst hohe Arbeitsbelastungen, Stressfaktoren besser bewältigt werden können, weil die Menschen das aus sich selbst heraus bewältigen können und das Gefühl haben, sie haben es eben auch selbst bewältigt. Das ist, glaube ich, psychologisch heute eindeutig so.
Selbstregulierung ist ein großes Thema für Frugalisten, für jene Menschen, die extrem bescheiden und extrem sparsam leben, um vielleicht mit 40 in Rente gehen zu können. Aber dieses frühe Rentenalter dürfen nicht mit einer hohen Arbeitsverdichtung erkauft werden, sagt die Frugalistin Elise Offhaus.
Für mich ist da einfach der Punkt, dann bin ich 40 und dann kommt der Doktor und sagt, so, die Magenschmerzen, die Sie hatten, sind in der Tat ein Magengeschwür und leider haben Sie auch schon, was weiß ich, und Sie haben jetzt noch ein Jahr und dann heißt es Tschüss. Ich meine, dann freuen sich vielleicht mein Mann und meine Familie, dass es jetzt was zu erben gibt, aber ich habe am Ende nichts davon. und damit könnte ich nicht leben, weil ein Baustein des Frugalismus ja auch ein Stück weit ist, dass man einfach ein erfülltes Leben führt, trotz dessen, dass man eben versucht, relativ viel Geld zu sparen.
Mehr als die Hälfte der Deutschen liebäugelt mit einem früheren Renteneintritt. Oft wird Frugalismus auch mit dem Schlagwort Rente mit 40 verbunden. Doch Frugalisten wehren sich dagegen, wenn ihr Anliegen darauf reduziert wird, möglichst schnell, möglichst reich zu werden.
Für mich ist der Weg das Ziel und ich kann mir vorstellen, immer nebenbei irgendwas zu arbeiten. Ich bin gerne Lehrerin, ich gehe auch gern zur Arbeit und von daher ist es für mich auch in Ordnung, wenn das eben vielleicht 10 Jahre länger dauert, bis ich an dem Punkt wäre, dass ich sagen könnte, ich könnte jetzt gänzlich aufhören zu arbeiten.
Diese Rente mit 40 heißt nur, ich möchte die Möglichkeit haben, meine Projekte ganz frei zu wählen, egal ob die Geld bringen, wie schnell, aber ich möchte immer arbeiten.
Betont der Stuttgarter Florian Wagner.
Ich möchte, bis ich 90 bin, arbeiten, aber immer freier entscheiden, mit wem möchte ich arbeiten, in welchem zeitlichen Umfang, an was.
Die Unabhängigkeit ist da einfach ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Und das ist, glaube ich, auch einfach was, was dem Frugalismus da zugrunde liegt.
Doch leisten können sich einen Frugalismus nur bestimmte Leute. Das meint zumindest die Mainzer Politikwissenschaftlerin Julia Dinkel und die Kasseler Pfarrerin Nicole Beckmann.
Deswegen ist es für mich halt auch eher ein Phänomen, was so die obere Mittelschicht betrifft. Und mit vielen Berufen lässt sich eben diese notwendige Sparsumme gar nicht erreichen.
Das ist kaum ein Konzept, was für die Fläche der Gesellschaft geeignet ist.
Also ich glaube, dass das Frugalismuskonzept auf allen Einkommensniveaus funktioniert.
Entgegnet Florian Wagner.
Im Sinne von, jeder kann wahrscheinlich sein Leben verbessern in puncto Lebensfreude, wenn er dieses frugalistische Konzept einmal auf sich überträgt und einfach hinterfragt, habe ich hier ganz viele Alltagskäufe, die machen mich gar nicht happy, aber die macht man eben so. Allerdings muss man auch klar sagen, dass die Ziele, die realistisch sind, dass die sehr unterschiedlich sind.
Obwohl Frugalisten das Ziel verfolgen, sich möglichst früh aus den Zwängen der Arbeitswelt zu verabschieden, bedeutet das keineswegs, dass sie ein negatives Verhältnis zur Arbeit hätten.
Arbeit ist für mich ein ganz wesentlicher Teil auch von einem glücklichen Leben. Das denken vielleicht manche nicht so, aber wenn ich zu Hause nur rumsitze und Langeweile habe oder das Gefühl habe, meine Arbeit macht mir einfach keinen Spaß, dann kann ich nicht glücklich sein. Also ich brauche irgendwas zu tun, wo ich so drin aufgehe, wo ich so in so einen Flow-Zustand komme, wo ich hinterher das Gefühl habe, wow, ich habe richtig was geschafft, ich habe was gelernt, ich habe vielleicht was für andere Leute gemacht, die sich dann freuen. Das ist mir super wichtig.
Oliver Nölting hat mit seinen 33 Jahren bereits rund 200.000 Euro angespart und das Geld vor allem in Aktienfonds angelegt.
Mir geht es ja darum, Wahlfreiheit zu haben und Entscheidungen im Leben treffen zu können, unabhängig von meiner finanziellen Situation. Also wenn ich jetzt sage, ach, eigentlich 40 Stunden die Woche zu arbeiten, ist mir eigentlich zu viel, weil ich würde lieber gern mehr Zeit gerade mit meiner Familie verbringen oder einfach mal 3 Monate irgendwie eine Auszeit, dass ich das einfach machen kann.
Zurzeit arbeitet er 24 Stunden die Woche als angestellter Softwareentwickler bei einem Unternehmen für Online-Steuererklärungen. Daneben noch einige Stunden als freier Programmierer. Aber nichts ist in Stein gemeißelt.
Eine Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, wir bekommen jetzt im Sommer unser zweites Kind und ich werde dann ein Jahr in Elternzeit gehen und Joana auch. Natürlich wird sich dadurch unsere Einkommenssituation verändern, wir werden weniger einnehmen, aber haben dafür eben ein Jahr Zeit für unsere Familie und das gönne ich mir jetzt gerne, auch wenn es bedeutet, dass ich dann vielleicht erst mit 43 in Rente gehen kann, aber das, denke ich, ist mittlerweile gar nicht mehr so schlimm.
Frugalismus bedeutet keine grundsätzliche Kritik am Kapitalismus.
Kapitalismus, so wie ich ihn verstehe, bedeutet ja, einen freien Markt zu haben und Privatbesitz zu haben. Das ist ja auch eine Grundsäule des Frugalismus, ne? Also nur mit einem freien Markt und Privatbesitz kann ich ja überhaupt Vermögen anhäufen, um dann finanzielle Freiheit zu erreichen. Aber wo gegen Frugalismus ganz klar ein Gegenmodell ist, ist zum Konsumerismus.
Da sind eigentlich Gegensätze, die wären vor Jahrzehnten, wären die noch völlig unvereinbar gewesen, nämlich Kapitalismus und Systemkritik. In dem Frugalismus laufen die quasi zusammen. Aber das kapitalistische System zu nutzen, um eigentlich ein postmaterialistisches Leben zu führen, das ist an sich tatsächlich neu.
Frugalisten sind Individualisten, die versuchen, aus dem Hamsterrad der Arbeitswelt auszusteigen. Sie gehören zur Generation Y, jener Menschen zwischen 25 und Ende 30. Sie haben vielleicht erfahren, wie Arbeit bei ihrer Elterngeneration alles dominieren kann. Sie wollen einen anderen Weg gehen, den Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben schaffen. Für sie ist eine sinnvolle Tätigkeit im Job wichtiger als die Karriere oder die Höhe des Gehalts, der Glücksfaktor bedeutender als die Pflichterfüllung. Schöne neue Zeiten. Be happy, don't worry, be happy now.